Es kann auch einmal vorkommen, dass ein Brautpaar nicht kommt. Da fragen wir aber nicht nach, warum sie nicht kommen. Das bedeutet, dass man keine fiktiven Namen verwenden darf. Also zum Beispiel fällt mir ein, Fanta zum Beispiel ist gerichtlich abgelehnt worden. Generell gesprochen kann man sagen, dass wir immer die Beurkundungen machen. Das heißt, wir halten amtlich fest, dass zum Beispiel die zwei geheiratet haben, dass eine Person verstorben ist, dass ein Kind auf die Welt gekommen ist.
In unseren amtlichen Mitteilungen geht es um die Vielzahl an Themen, die die Stadt Salzburg und ihre über 3.300 Mitarbeiterinnen zu bieten haben.
Wir stellen euch die vielen Services vor, die der Magistrat den Menschen, die hier leben, arbeiten und uns besuchen, anbietet. Und zwar nicht in einem Briefkasten, sondern direkt ins Ohr als Podcast.
Wir sind gerade in einer der vielen Räumlichkeiten im Schloss Mirabell. Mit dabei ist mein lieber Kollege der Hendrik.
Hallo und wie man hören kann, meine Kollegin Laura.
Und neben uns sitzt auch unser allererster Gast. Bitte stell dich einfach einmal vor und verrat uns deine Position.
Ja, es freut mich sehr, bei der ersten Folge dabei zu sein. Mein Name ist Stefan Fuchs, ich bin der Dienststellenleiter vom Standesamt in der Stadt Salzburg.
Die große Frage ist jetzt natürlich, kommst du jetzt von einer Hochzeit gerade?
Nein, ich komme nicht von einer Hochzeit. Die Hochzeiten an sich, also das Bild nach außen, ist nur ein geringer Teil unserer Arbeit. Also wir sind so bei, ich schätze mal 5-10%, ist das unsere definitive Arbeit, dass wir Trauungen vornehmen. Der Rest ist ganz graue, staubige Bürokratie.
Kannst du uns nochmal einen Einblick geben, was da die unzähligen Bereiche des Standesamts sind, die eben nicht nur Hochzeiten betrifft?
Ja, das war auch immer mein erster Gedanke, immer noch Hochzeiten und der wunderschöne Mamasaal. Unser Aufgabenspektrum ist natürlich viel größer. Also wir machen Geburtsbeurkundungen, die ganz wichtig sind. Dazu auch Vaterschaftsanerkennungen, gemeinsame Obsorge. Dann geht der Kreis weiter, dann zum Lebensende hin. Also wir müssen auch Sterbefälle beurkunden. Wir machen eben die ganzen Eheangelegenheiten, Namenserklärungen. Und zusätzlich dürfen wir auch noch die Staatsbürgerschaftsevidenz führen. Das heißt, das ist das Verzeichnis, wo die österreichischen Staatsbürger eingetragen sind.
Das heißt, es gibt, wenn man sich das so anhört, eigentlich zwei Wege, wie man dann mit euch in Kontakt kommt. Es gibt die Seite, wo man einen Termin haben muss, wo man euch wirklich braucht. Oder wo man euch haben möchte, wie jetzt zum Beispiel bei Hochzeiten. Wie kann man das aufteilen?
Genau, es gibt sozusagen die Pflichtgegenstände, also wenn wer auf die Welt kommt, und dann die freiwilligen Gegenstände mit den Eheschließungen.
Wir haben jetzt ja schon ein bisschen gehört, dass wirklich die Bandbreite eigentlich ja vom Start bis zum Ende eines Lebens ist, was eure Aufgaben betrifft.
Genau.
Und wenn ich jetzt frisch gebacken Eltern geworden bin, dann ist das ja eine wahnsinnig aufregende Zeit. Woher weiß ich, was zu tun ist?
Wir stehen da in einer guten Kooperation mit den zwei Geburtskliniken bei uns in der Stadt Salzburg. Mhm. Die bieten den Service an, dass da die Krankenschwestern durchgehen und bereits die Antragsformulare den Eltern übergeben. Die werden dann uns übermittelt und dann können wir zu arbeiten beginnen.
Okay.
Und heißt das dann, dass da, wenn man jetzt klischeehaft denkt, wirklich sehr übermüdete Eltern bei euch sitzen?
Wir versuchen, dass wir den Eltern die Zeit schenken für das Kind und dass sie nicht extra auf die Behörde kommen müssen. Mhm. Wenn es nicht geht, also wie zum Beispiel beim Vaterschaftsanerkenntnis, dann kommen wir eh nicht drum herum. Und außerdem, das Vaterschaftsanerkenntnis wird ja nicht direkt am Geburtstag gemacht, sondern ein, zwei Tage später. Okay. Also da sind die Väter oder auch dann die Mütter schon ausgeruhter und kommen dann zu uns.
Okay, also ihr steht's nicht im Kreißsaal mit dabei?
Nein, das machen wir nicht.
Okay, jetzt ist dieses Kind ja frisch auf die Welt gekommen und es braucht einen Vornamen. Gibt's da Einschränkungen oder kann ich mein Kind nennen, wie ich möchte?
Also das österreichische Recht gibt vor, dass der erste Vorname dem Geschlecht entsprechen muss des Kindes. Der zweite Vorname ist dann egal. Bestes Beispiel ist zum Beispiel Klaus Maria. Da ist der erste Vorname männlich, der zweite eher weiblich. Zusätzlich muss nur erwähnt werden, dass der Vorname dem Kindeswohl nicht abträglich sein darf.
Mhm. Das bedeutet?
Das bedeutet, dass man keine fiktiven Namen verwenden darf. Also zum Beispiel fällt mir ein, Fanta zum Beispiel ist gerichtlich abgelehnt worden.
Ja, irgendwann einmal sind dann die Kleinen groß und lernen auch Leute kennen. Wenn ich den Bogen da schlagen kann, von der Geburt geht's weiter, dann vielleicht irgendwann einmal zu einer Hochzeit. Das kann ich mir vorstellen, ist dann auch wieder ein Lebensevent, das sehr emotional ist. Und da einhergehend braucht man dann wahrscheinlich auch wieder eine ganze Menge Unterlagen, oder? Damit das Ja-Wort auch wirklich erfolgreich fallen kann.
Genauso ist es. Wir sind echte Bürokraten. Mhm. Also ohne Dokumente läuft sozusagen gar nichts. Wir haben natürlich einen massiven Vorteil. Wir haben in Österreich das zentrale Personenstandsregister. Was die Auswirkung dann hat, wenn die Menschen bei uns heiraten, ist, dass so wenig wie möglich Dokumente brauchen. Das heißt, zwei ledige Österreicher, die in Österreich geboren sind, brauchen an und für sich nur mehr einen amtlichen Lichtbildausweis. Und wenn ich mir jetzt den Henrik hernehme, der deutscher Staatsbürger ist, ja, da wird es ein bisschen knuspriger, nämlich da braucht man natürlich Dokumente aus Deutschland, auf die haben wir natürlich keinen Zugriff. Da ist es aber so, dass wir dann im Zuge der Terminbuchung eine detaillierte Auflistung erstellen, welche Dokumente wir definitiv benötigen. Das ist natürlich alles individuell, weil die Menschen auch alle individuell sind. Auf das gehen wir dann definitiv ein, geben eine Auflistung, bis wann sie uns die Dokumente vorlegen müssen und dann starten wir durch.
Das heißt, wir starten durch mit?
Das heißt, Bürokratie, wie gesagt. Wir machen eine mündliche Verhandlung zur Ermittlung der Ehefähigkeit. Da stellen wir fest, ob die beiden einander heiraten können, also ob irgendwelche Ehehindernisgründe der Ehe entgegenstehen. Und dann sagen wir, okay, sie können heiraten. Ja, also diese Aufgebotsverhandlungen, die können manchmal ganz lustig sein, vor allem wenn dann erzählt wird, wie sie sich kennengelernt haben, was sie gerne aneinander haben, warum sie genau diesen Tag wünschen als Eheschließungstag, vielleicht weil sie sich 2 Jahre vorher kennengelernt haben. Da gibt's schon die eine oder andere ganz nette Anekdote.
Jetzt haben wir das eingangs schon gehört, dass das Thema, das plakative Thema der Hochzeiten nur 5 bis 10%, meintest du circa,
genau,
der Arbeit ausmachen. Teilen sich dann die 90% in Geburt und Tod? Oder was gibt's noch?
Na, es ist so, dass natürlich das nach außen wirkende, die Eheschließung an sich, nur diese 5 bis 10% ausmachen. Der Vorprozess, dass man zur Eheschließung kommt, also die Ermittlung der Ehefähigkeit und dergleichen, das ist natürlich auch eine Heidenarbeit. Vor allem, man ist viel in Korrespondenz mit den Brautpaaren. Nur als kleines Beispiel, bei den Eheschließungen müssen wir schauen, welches Recht wir anwenden müssen. Mhm. Wenn jetzt beispielsweise ein Deutscher eine Italienerin heiratet, dann gilt für den deutschen Teil deutsches Recht. Und für den italienischen Teil italienisches Recht. Und das sind immer diese Prozesse, die wir uns anschauen müssen, wo wir von Fall zu Fall immer prüfen müssen, was wir für eine Rechtsgrundlage haben.
Fällt dir die besonderste Länderkonstellation bei der Ehe ein?
Boah, zum Beispiel philippinisches Namensrecht sagt, dass der bisherige Familienname dann der Mittelname nach der Eheschließung wird von der Frau. Also die kann den Namen des Mannes annehmen und der bisherige Familienname wird dann zum Mittelnamen. Mittelname kennt das österreichische Recht nicht. Ja. Das ist so eine Konstellation wie zum Beispiel nach dem russischen Recht. Da bekommen die Kinder als Vatersnamen sozusagen den Vornamen des Vaters als Mittelname. Ist sehr kompliziert. Gell?
Ja, die Bürokratie wird groß geschrieben im Standesamt.
Das ist halt alles geschichtlich gewachsen. Mhm. Also mit diesen slawischen Namen kriegt man einen Vatersnamen. Auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel Länder wie Italien oder Belgien, wo sich der Familienname bei der Eheschließung nicht ändert. Die haben keine Möglichkeit dazu. Aber im sozialen Leben führen meistens die Frauen dann den Familiennamen des Mannes. Bei uns in Deutschland, Österreich ist es normal, also ist es bislang, bis vor einigen Jahren noch normal gewesen, die Frau bekommt den Namen des Mannes. Da hat es keine Möglichkeit gegeben. Ist natürlich anhand der Zeit und der sozialen Entwicklung hat sich das natürlich geändert. Und man merkt es auch, dass diese klassische Variante, die Frau nimmt den Namen des Mannes an, jetzt nicht mehr so ausgeprägt ist, wie es noch vor einigen Jahren waren. Mhm. Getrennte Namensführung kommt öfters vor, Doppelnamen, auch beide an Doppelnamen, kommt immer mehr vor und ist immer öfters so, dass wir das anwenden dürfen für die Brautpaare.
Sehr interessant, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Das ist ja Bürokratie wirklich ohne Ende dann für euch.
Ja, stimmt. Stimmt. Aber ich muss sagen, ich habe mir das selber nicht so vorgestellt, dass das so bürokratisch ist. Ich persönlich habe da eine gewisse Affinität dazu entwickelt und das macht richtig Spaß, auch in fremden Rechtsmaterien da ein bisschen zum Herumschürfen, was denn nicht alles möglich ist und was nicht möglich ist.
Ich hätte dann noch eine weitere Frage, und zwar ist ja ultra spannend. Also wir haben hier im Haus den Marmorsaal. Bedeutet das dann eigentlich auch, dass ihr mehr Sonderfälle habt? Also einfach, weil dieser Ort so beliebt ist?
Sonderfälle möchte ich nicht sagen. Wir haben im Schnitt so immer um die 1200 bis 1000 Eheschließungen pro Jahr. Davon haben wir einen touristischen Anteil von circa 30-35%. Das heißt, wir haben auf der einen Seite das Brautpaar, das aus Salzburg kommt und auch bei uns heiraten möchte. Mhm. Ganz klar, weil schon die Eltern und Großeltern bei uns geheiratet haben und auch dann das klassische Hochzeitsfoto genau gleich machen wie die Eltern und Großeltern.
Schön, ja.
Auf der anderen Seite haben wir auch das Pärchen aus Hamburg, die den Flieger schnappen und sich ein schönes Wochenende in Salzburg machen und dann auch gleichzeitig zu zweit ganz romantisch bei uns heiraten.
Gibt's in der Richtung auch, wenn dann der Standesamttermin stattfindet, dass er spontan doch nicht stattfindet?
Kommt immer wieder einmal vor. Also okay. Die meisten Brautpaare, ich möchte fast sagen 99,9%, halten den Eheschließungstermin ein. Mhm. Es kann auch einmal vorkommen, dass ein Brautpaar nicht kommt. Da fragen wir aber nicht nach, warum sie nicht kommen.
Okay, also die Hintergründe erfahrt ihr dann nimmer.
Das geht uns nichts an. Ja.
Wenn wir das jetzt weiter spinnen und in dieser Lebensmetaphorik bleiben. Wir hatten eine lange, wunderbare Ehe und jetzt passiert der Tod. Was passiert dann? Wann muss ich zu euch kommen?
Es ist so, dass wir in enger Kooperation mit den Bestattern sind. Das heißt, die Angehörigen, die ja eh im Trauerfall sind, die in einer sehr schwierigen Situation meistens sind, haben mit uns direkt als Behörde nichts zu tun.
Was ist dann die genaue Aufgabe vom Standesamt? Also was passiert bei euch in diesem Gesamtprozess?
Generell gesprochen kann man sagen, dass wir immer die Beurkundungen machen. Das heißt, wir halten amtlich fest, dass zum Beispiel die zwei geheiratet haben, dass eine Person verstorben ist, dass ein Kind auf die Welt gekommen ist. Und da stellen wir dann Urkunden aus. Beispielsweise bei einer Geburt gehen von uns Mitteilungen raus an die Sozialversicherung beispielsweise, dass das Kind dann versichert ist und dass das Kind dann auch eine E-Card bekommt, um die ersten Untersuchungen und so weiter dann auch machen zu können.
Und wenn ich heute versterbe, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen, mhm. Wie lange dauert es dann, bis meine Angehörigen die Sterbeurkunde haben?
Also wir haben gesetzliche Fristen. Es ist ja so, dass der Tod von einem Arzt festgestellt wird. Wenn wir alle Daten haben, dann geht das binnen 2-3 Tagen ganz locker.
Okay, also sehr flott eigentlich.
Wir versuchen immer, so schnell wie möglich die Anträge abzuarbeiten. Mhm.
Das waren jetzt spannende Einblicke in das Standesamt, das wir bekommen haben. Bitte aber noch nicht weglaufen, denn zum Schluss haben wir noch den Fragenhagel für euch. 9 Fragen, 9 Antworten und das Ganze in 90 Sekunden. Es geht um Zahlen, Fakten und um das, was im Amt so los ist. Wie heißt deine Abteilung und was macht ihr in einem Satz?
Also wir gehören zum Einwohner- und Standesamt. Wir sind die Dienststelle Standesamt und Staatsbürgerschaftsstelle. Wir machen Beurkundungen von Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen sowie auch das Führen der Staatsbürgerschaftsevidenz.
Wie viele Personen arbeiten bei euch?
Ich habe 18 Mitarbeiter, davon sind 8 Teilzeitkräfte.
Wie viele Hochzeiten gab es letztes Jahr zum Beispiel?
Letztes Jahr hatten wir 963 Eheschließungen.
Wie viele Geburten wurden 2024 eingetragen?
2883.
Und wie viele Todesfälle?
Da haben wir 2064 Beurkundungen gemacht.
Wie viele Sprachen werden bei euch gesprochen?
Also hauptsächlich Deutsch, bei Eheschließungen auch Englisch für Native Speaker.
Wie viele Anträge, die ihr bekommt, sind richtig?
Richtig sind fast alle. Der häufigste Fehler ist, dass kein Ausweis mit dabei ist.
Wie viele Urkunden stellt ihr pro Woche aus?
Wir stellen so im Schnitt um die 300 Urkunden aus, inklusive von Lebensbestätigungen.
Und wie bekomme ich am schnellsten einen Termin?
Einen Termin für die Eheschließung gibt es am schnellsten über www.stadt-salzburg.at, Suchmaske, Hochzeitskalender und wir sind schon da.
Vielen Dank für den schnellen Einblick. Und das war's jetzt mit der ersten amtlichen Mitteilung. Stefan, vielen Dank.
Ja, bitte gerne.
Auch ich sage danke, lieber Stefan, dass du bei uns gewesen bist. Und natürlich ein Riesendankeschön an alle Zuhörerinnen. Alle Informationen zur Folge findet ihr in den Shownotes. Folgt uns auf Instagram oder besucht die Website der Stadt auf stadt-salzburg.at. Das Wichtigste, abonniert den Podcast. Und Feedback oder Themenwünsche schickt ihr gerne an podcast@stadt-salzburg.at.